Sie hören einen Podcast der österreichischen Hochschülerinnenschaft der PH Wien, aufgenommen am 14. Mai 2014.
Sie hören nun als Teil 2 der Aufzeichnung die Diskussion im Anschluss an den Vortrag von Andreas Beham über die Burschenschaften.
Wir zeichnen das auf und das ist ganz praktisch, wenn das ins Mikrofon geht.
Außer du willst nicht.
Wenn du nicht willst, dann...
Ich wollte nur eine kurze Frage, und zwar wie das mit Frauen heute aussieht in der Burschenschaft und beziehungsweise mit den Frauenbildern von Burschenschaften.
Aber was Letzteres betrifft, möchte ich auf die Literatur... Ich meine, ich werde schon kurz was sagen, aber das wollte ich vorher auch noch machen. Wir haben vor ein paar Jahren von der ÖH an der Uni Wien eine Broschüre gemacht, die gibt es auch als PDF im Netz, die heißt Völkische Verbindungen. Und ich habe da mit Sophie Wollner einen Text zum Männerbund und zum Frauenbild geschrieben. Das soll jetzt aktualisiert werden und im Herbst in neuer Auflage erscheinen. Es ist auffällig, die Burschenschaften Germania, Teutonia, Olympia haben alle Frauennamen, also Endungen auf A. Dem entspricht die Erkenntnis der Psychoanalyse, dass sozusagen so bestimmte Gruppen, pathologische Gruppen und der Männerbund gehört da dazu, so weibliche Züge annehmen in den Augen der Mitglieder dieser Gruppen. Also ich habe es vorher schon erwähnt, es geht darum, ums Brechen der Individualität, ums Aufgehen sozusagen in der Gruppe, um die Bereitschaft, sein Blut, sein Leben zu geben. Und diese Gruppe oder Deutschland, das sind durchaus weibliche sozusagen Allegorien, weil der Mann sozusagen die Gruppe auch schützt. Ja? Frauen sind in dem Milieu Schutzobjekte, beziehungsweise Stichwort Kampf der Wiegen, also die Waffe Gebärmutter im Kampf gegen die Überfremdung. Wir können sagen, je weiter rechts außen der Verbindung steht, desto ausgeprägter die Traditionsverhärtung, das heißt auch das männerbündische Prinzip, aber mehr noch, weil das haben auch, wie gesagt, weniger rechts außenstehende Verbindungen, haben auch so ein männerbündisches Prinzip, aber je weiter wir nach rechts außen gehen, desto offener und militanter auch die Abwertung all dessen, was Weiblichkeit genannt wird oder dafür gehalten wird. Ja. Das geht dann zum Teil bis hin zu offenem Sexismus, ja, oder wie die Burschenschaft Olympia es einmal geschrieben hat, da wird so aufgelistet, wer rein darf. Das ist also von ihnen sozusagen witzig gemeint, also so viel auch zum Humor in diesem Milieu. Und da steht dann, hast du eine Freundin, also wenn du nicht rein darfst, also wer nicht rein darf, hast du eine Freundin, die weder schön noch still ist. Ja. Also so viel zum Frauenbild, weil tatsächlich gibt es ja manche Veranstaltungen, die für Frauen geöffnet sind, also für gemischtes Publikum, aber im Großen und Ganzen das Verbindungsleben natürlich erfolgt unterm Ausschluss der Frauen. Jetzt gibt es aber, haben Burschenschafter bekanntlich auch Töchter. Ja? Nicht nur Söhne, die halt in der Burschenschaft gehen, was macht man mit den Töchtern? Naja, dazu haben sie Mädelschaften gegründet. Ja? Sie sind sozusagen spiegelgleich zu den Burschenschaften, aber nicht ganz. Was ihnen fehlt, das haben wir wieder bei der Schutzbefohlenen, beim Schutzobjekt, das ist die Wehrhaftigkeit. Ja? Die Wehrhaftigkeit hat nur der Mann, der kooperierte Mann. Ja? Das heißt natürlich, die Frauen dürfen nicht fechten. Ja? Sie trinken auch weniger Bier, mehr Wein, aber sonst ist es ähnlich strukturiert. Ja? Es gibt die hohe Dame, das ist sozusagen der alte Herr. Dann, ich glaube, die Mädel ist, glaube ich, die aktive, aber das, also da bin ich nicht wirklich. Aber auch hier zu den Mädelschaften findet es einen Aufsatz in den völkischen Verbindungen, wo wir eben auch versucht haben, sozusagen diese unbewussten Wurzeln, aber auch Folgen des Männerbundes dem nachzuspüren. Und da geht es halt vor allen Dingen auch um den Schutz vor sexueller Differenz. Ja? Was ja an und für sich, wir kennen das auch aus der vergleichenden und historischen Kulturforschung, es ist ja nichts Besonderes, dass sich Gleichgeschlechtliche in der Adoleszenz sozusagen zusammenschließen, um den Übergang sich zu erleichtern. Ja? Nur, das Problem bei einer Burschenschaft ist, dass die Mitglieder sozusagen über Gebühr in der Adoleszenz verbleiben. Und das durchaus Sinn macht, weil man ja sonst den Bund nicht braucht, wenn man quasi erwachsen ist. Deswegen erleben es wirklich Burschenschafter als existenzielle Vernichtung, wenn sie noch dazu cum infame, also mit Schimpf und Schande ausgeschlossen werden. Ja, weil dann ist nämlich auch anderen verboten, mit ihnen einen Umgang zu pflegen. Ja? Dann fällt mit einem Schlag das ganze soziale Netz weg. Ja? Und wie gesagt, die Burschenschaft als Ersatzfamilie hat hier einen wichtigen Faktor. Ja? Wir wissen, der Ausgang sozusagen aus der Familie, der Übergang in die Gesellschaft ist extrem krisenanfällig, extrem angstbesetzt. Jugendliche, ja, sie werden bald das auch in ihrer beruflichen Praxis, oder manche werden das eh schon erleben, und vielleicht sich auch erinnern. Ich sage immer bei den Lehrerinnen in der Vorbildung, bitte nehmt Verbindung auf zu eurer Vergangenheit. Erinnert euch an eure eigene Adoleszenz. Ja? Dann seid ihr vielleicht in manchen verständnisvoller gegenüber den Jugendlichen und euren Schülern und Schülerinnen. Ja? Also wie gesagt, in dieser Zeit geht es darum auch, dass man sich zusammenschließt, im gleichen Geschlecht, vielleicht auch ja, gleichen Alter und gemeinsam halt spielerisch sich sozusagen rübertastet auch und natürlich immer auch manchmal provokant an die Grenzen stoßen, das kennen wir eh. Aber wie gesagt, als dauernder Männerbund, der seine Mitglieder lebenslang sozusagen in Beschlag nimmt, erfüllt diese Burschenschaft diese durchaus psychohygienische Funktion nicht, sondern ganz im Gegenteil. Und darum ist sie als pathologische Gruppe zu bezeichnen, weil sie ihre Mitglieder sozusagen ja, über 20, 25 hinaus, wo normalerweise spätestens die Adoleszenz wirklich abgeschlossen ist, auch in psychischer Hinsicht, in diesem Zustand behält.
Nochmal eine Frage dazu, zu der Aufspaltung von den Korporationen. Dass das jetzt institutionell so ist, das leuchtet mir ein, aber inwiefern ist das jetzt praktisch auch so? Es gibt doch zum Beispiel diese die Tradition, dass man beim Burschenschafterhaus vorbeigehen kann oder beim Chor, nehme ich an, ist ähnlich.
Entschuldige, dass man was kann?
Dass man da vorbeigehen kann, ja. Und ein Bier trinken.
Nee. Nee, nein, das würde nicht in Österreich, vielleicht in Deutschland.
Ach so, ja, das kann sein, dass es
ja,
in Deutschland
ja. Ist. Na, wie gesagt, bei den gemäßigteren Verbindungen ist das sicher der Fall, sofern offen ist und wer da ist. Aber die Burschenschaften sehen das gar nicht. Also da kann man nicht einfach hingehen.
Okay. Und so. Naja, nur wenn man in einer ist, das meine ich.
Ach so, okay, als Kooperierter.
Ja, genau. Genau, und wie ist das, wenn jetzt einer aus der Burschenschaft hingeht und geht jetzt von mir aus in ein Chor oder zum CV irgendwo hin, dann lassen sie ihn schon rein?
Nee. Nicht? Nee. Also CV lassen gar keine Burschenschaft und Ähnliches rein. Umgekehrt wahrscheinlich eher, aber auch nicht überall. Wobei Katholische ja gar nicht, also es auch nicht wollen, auf eine Burschenschaft der Bude zu gehen in der Regel. Und sogar hier im Milieu, da stimmt es natürlich, auch nicht rechtsextreme Verbindungen sind über Ehrabkommen und so weiter mit rechtsextremen Verbindungen sozusagen ja, verbunden. Aber zum Beispiel, ich habe erst letztens beim Chor-Symposium eine sehr tolle Veranstaltung gemacht zum Antisemitismus, wo, ja, also es hätten zwar Burschenschafter kommen dürfen, namentlich Udo Guggenbichler, er hat aber dann doch vorgezogen, also von der Burschenschaft Albia, der WKR-Wahlpräsident, aber zum Beispiel Olympia, Teutonia kommen da nicht rein beim Symposium, das sagen die ganz klar. Ja? Also die lassen eben Albia rein, vielleicht Oberösterreicher Germanen, Bruna Sudetia, so um jetzt drei nicht rechtsextreme Verbindungen zu nennen. Aber im Großen und Ganzen, bis vor kurzem, und da stimmt sozusagen dein Eindruck, der WKR-Ball war sozusagen das große Gemeinsame. Ja? Aber auch nur, bis massiv die Kritik hier eingesetzt hat, dann sind die gemäßigten Verbindungen eine nach der anderen sozusagen zurückgeblieben. Seit der WKR-Ball FPÖ-Ball heißt, kommen auch die Deutschen nimmer. Weil sie sagen, sie gehen auf keine Parteiveranstaltung, nur dazu nicht von der FPÖ. Drum haben wir die Teilnehmerinnenzahlen, das ist auch dieser schöne Effekt, sinken, sind gesunken, gefallen von fast 3.000 auf gerade 800. Ja, ich glaube, lang wird sich das die FPÖ nicht mehr leisten. Ein, zwei Jahre vielleicht müssen wir noch durchhalten, dann werden die aus der Hofburg wohl endlich ausziehen, hoffe ich. Es hat zum Beispiel, ich habe das im Profil nachlesen können, ich glaube diese oder letzte Woche, hier einen Vorfall gegeben, der auch diese Unterschiede deutlich macht. Das Chor, ich glaube es war Hellas, ein nicht rechtsextremes Chor, hat für das Eröffnungskomitee, also es wird immer am WKR-Ball eingetanzt, eine Mädelschafterin oder eine Tochter von einem Burschenschafter oder eine Ehegattin von einem Burschenschafter mit einem jungen Burschenschafter, bilden halt so Paare, marschieren da ein, tanzen, wie halt das so ist auf dem Ball, und das Chor Hellas hat einen Kooperierten, also einen Korpsier, einen Aktiven mit türkischem Migrationshintergrund und den auch nominiert. Ja, kannst du dir vorstellen, was los war. Der WKR hat gesagt, kommt gar nicht in die Frage und daraufhin, und das entspricht auch meinem Ehrverständnis, also da gibt es durchaus Überschneidungen, daraufhin sagt das Chor Hellas, wir treten aus dem WKR aus. Wir lassen uns den nicht rausschießen. Also es gibt, wie gesagt, Spannungen, es geht bis zum sogenannten Verschiss, oder Bierfaschist, wie das auch genannt wird. Es gibt Streitereien im Milieu, sind aber oft auch nicht ideologisch. Zum Beispiel zwischen Olympia und Teutonia. Ja, die mögen sich momentan. Ein Faschist ist sozusagen mehr oder weniger Kriegserklärung, Kontaktabbruch, beziehungsweise wären dann auch, und das ist eine Form der Mensur. Es gibt verschiedene Formen der Mensur. Die Bestimmungsmensur, die den Fuchs zum Burschen macht, und dann gibt es Kontrahagen bzw. Hatz. Das sind so Herausforderungen, die sind noch näher beim eigentlich sittenwidrigen und verbotenen Duell. Darum hängt das nie so an die große Glocke. Wenn ihr euch erinnern könnt, hat der Heinz-Christian Strache vor ein paar Jahren, ich weiß gar nicht, ob er da schon FPÖ-Obmann war, da war eine Salzburger EU-Diskussion, wo er als nur penaler Burschenschafter einen akademischen, ich glaube, einen Corpsee sozusagen einen Hatz aufgepumpt hat. Also das ist auch in der Zeitung gestanden, weil er es gewagt hat, ihm zu widersprechen in EU-Fragen. Ja? Und daraufhin, das kam, war eine große Aufregung in der Zeitung, und die Burschenschaft, da haben sie alle am Kopf gekriegt, warum da geht das in die Öffentlichkeit, und der Strache hat sozusagen immer von seiner Ehre gesprochen und Wiederherstellung, und die Burschenschaften haben immer so auffällig betont, na, es geht ja nur um, ist ein sportlicher Wettkampf, und sie wollen sich halt nur jetzt sozusagen weiter, ist dann eh nicht zu dieser Mensur gekommen, aber wie gesagt, alles, was an das Duell erinnert, wird möglichst sozusagen unterm Teppich gehalten, auch genauso wie die Tatsache, dass ja ein Großteil der Wiener Burschenschafter, wie gesagt, Ausnahme Oberösterreicher Germanen, ein paar andere gibt es noch, an der unbedingten Satisfaktion bis heute festhalten, also im eigentlichen Duell. Ja. Aber meines Wissens ist es schon länger nicht zu so einer Auseinandersetzung gekommen. Und da gibt es halt dann, kann es eben sein, dass eine Burschenschaft, eine Verbindung sozusagen der anderen eben so etwas aufbrummt. Und da muss dann von jeder Verbindung, müssen dann je nach Stärke und Ausmachung, eine bestimmte Anzahl von Leuten gegeneinander antreten bei der Mensur. Nicht gleichzeitig, sondern hintereinander. Und dann schaut man, wie es ausgeht. Naja, jetzt habe ich einen Stick so rausgenommen. Blöd, aber hast du das Foto gesehen? So schaut es ungefähr aus dort. Ja. Es sind relativ kurze Gänge, wobei sie in Österreich länger sind wie in Deutschland. In Deutschland, falls ihr mal gefragt habt, warum haben die Deutschen nicht solche Schmisse im Gesicht, wenn wir anschauen, Otto Skorzeny, das Namengesicht, oder der Achert, FPÖ-Obmann in Oberösterreich. Also das sind schon aktive Namen, die da zurückbleiben. Während in Deutschland, also die kaum, also ganz kleine oder so, das hängt mit dem unterschiedlichen Command zusammen. Die Österreicher kämpfen länger auch, und da gibt es auch einen Zusammenhang. Also die weltanschauliche Härte, das mehr an rechts, mehr an völkisch, drückt sich auch darin aus. Ja? Und daraus leiten ja die Ostmärker ihren Führungsanspruch. Wir sind die härteren Deutschen, wir sind die verfolgten Deutschen, die richtigen Deutschen. Ja? Darum dürfen wir euch sozusagen anführen. Und darum gibt es gar nicht so oft sozusagen heute sozusagen so deutsch-österreichische Kontragen. Also das ist manchmal auch schwer innerhalb Österreichs hier wirklich, also gibt es auch schon Probleme, aber das wird jetzt zu weit führen. Man übt, das ist eigentlich eine der Hauptbetätigungen, das Pauken, man übt das Fechten an einer Puppe. Also in der Regel, wir wissen im Fall von Jörg Haider in den 60er Jahren, penale Burschenschaft Albia in Bad Ischl, wissen wir, dass diese Strohpuppe oben am Baugboden ja, ein Schild umgehängt gehabt haben, wo Wiesenthal umgestanden ist. Ja, so viel auch zum Antisemitismus, auch zum blutrünstigen Antisemitismus der Burschenschafter, damals noch mehr wie heute, wo es zu Friedhofsschändungen gekommen ist, also zu wirklich offen antisemitischen Manifestationen. Ich darf daran erinnern, Borodajkiewicz-Demonstration in Wien für den Nazi-Professor unter Hoch-Auschwitz-Rufen. Ja. Sie üben, wenn es dann zur Mensur kommt, stehen sich beide gegenüber, es sind immer mehr Leute im Raum, es gibt Sekundanten, sowas wie ein Schiedsrichter, ganz wichtig ist der Bader, so wird er genannt, das ist der Arzt, der die Wunde oder den Schmiss, die Narbe versorgt. Bevor jemand fragt für das Gerücht, dass Salz reingestreut wird oder ein Pferdehaar, damit es eine richtige Narbe wird, habe ich bis jetzt noch keine Bestätigung gefunden. Was ich aber weiß, dafür habe ich eine Bestätigung gefunden, es war im Fall der Burschenschaft Brixia in den 80er Jahren, und da sehen wir auch, welcher Geiz dort herrscht, wie der auch nach innen wirkt. Ich werde am Beispiel der Füchse das noch verdeutlichen. Da ist beschrieben in der Chronik, ich weiß nicht, irgendwann in der Mitte der 80er Jahren, dass ein Mitglied der Brixia hat Liebeskummer gehabt. Also haben sie gedacht, wir heilen den jetzt vom Liebeskummer, also er kommt zur Mensur, und sie haben ihn nicht abtreten lassen. Also er musste weiterkämpfen, und das wörtliche Zitat, obwohl er schon aussah wie eine rote Tropfkerze. Ja? Also um ihn von dem Liebeskummer zu heilen. Und jetzt geht's weiter. Und besonders witzig, der Bader näht ihm dann einen Knopf rein, einen Hosenknopf. Ja? Also wie gesagt, das mögen Einzelfälle sein, aber das zeigt, welche Gesinnung, ja, auch welche Verachtung auch gegenüber dem Einzelnen hier herrscht. Ja? Auch welcher Humor, aber wir kennen das von anderen Männergruppen. Ja? Gerade den Neuen, wenn ab 10 Männer, ja, geht es den Neuen schlecht, die da reinkommen. Das kennen wir von US-amerikanischen Hochschulen genauso wie von Schiffen. Ja? Wir wissen auch um die Bedeutung von diesen Erniedrigungsritualen. Ja? Also bei den Burschenschaften wäre das zum Beispiel der Trinkzwang. Ja? Mit dem die Füchse, die Neuen, Füchse kommt aus dem Lateinischen, von Fezies, Abfall. Ja, und genauso werden sie behandelt. Der Fuchs wird aber nach der Probezeit geburscht, und das ist sozusagen der Habitus ohne Mitleid, der sich da eintrainiert. Und ja, was glaubt ihr, wird er machen, wenn er dann seinerseits wieder einen Leibbursch kriegt? Ja? Ja, nur mal Adorno, also er kauft sich damit das Recht, dann hart zu sein zu dem Nächsten. Ja, und so geht es ad infinitum, reproduziert sich diese Menschenverachtung. Ja, also wie gesagt, auf der Bude ist auch der Bader, der das verarztet. In der Regel wird halt sozusagen, also eine Hand ist hinten, die Schläger aufeinander, und dann wird die Klinge gekreuzt. Man sollte auch keine Schritte machen und man sollte sie nicht bewegen. Wie gesagt, um das geht es vor allen Dingen, dass man nicht sich wegdreht, so wie Jörg Haider das sympathischerweise gemacht hat. Ja? Man soll, muss stehen bleiben, sozusagen den Reflex überwinden. Die Augen sind geschützt, ja? Manchmal auch die Ohren, aber nicht immer. Bei den penalen Burschenschaften auf Mittelschulebene kämpft man auf Oberkörper. Also bleiben keine Narben über. Also nur schlimmstenfalls blaue Flecken, Strähnen. Und die haben einen stumpfen Schläger und den Kopf, das Gesicht geschützt. Ja, und wenn es schlimmere Verletzungen gibt, dann schaut man halt, wo, in welchem Spital gerade jemand ist, Bundesbruder oder Waffenbruder, und lasst halt dort verarzten, also bei gröberen Eingriffen. Es sind auch schon Nerven abgetrennt worden, ich habe schon hängende. Sparen wir uns. Bitte. Ihre These, dann wird es mir leichter fallen zu antworten.
Es ist eine Frage, ich bin ja nicht der Spezialist, aber diese Funktionen, also nach dem Krieg sind die Leute wieder geholt worden. Und jetzt weiß man, dass man im Parlament Mitarbeiterinnen hat aus diesen Burschenschaften, Graf, glaube ich, war das oder so, und auch vielleicht andere. Mhm. Also diese Scharnierfunktion erscheint mir in der momentanen Situation oder in der derzeitigen Entwicklung eine wesentliche. Mhm. Weil wissen Sie da mehr drüber, außer diese einzelnen Fälle?
Ja, ich könnte noch eine Summe von einzelnen Fällen hier nennen, oder ich würde überhaupt zu weit gehen, zu behaupten, dass es keine relevante rechtsextremistische, also zumindest bis in die Mitte der 90er Jahren würde ich das behaupten, dass es keine militante rechtsextremistische, das heißt neonazistische Aktivität, und die ist meistens auch mit Gewalt in Verbindung, nach 45 gegeben hat, wo nicht irgendeine Verbindung zu einer Burschenschaft besteht. Ja?
Es geht nicht um die rechtsradikalen, neonazistischen Geschichten, sondern die Gefahr des Einsickerns in ganz normale, weil im Parlament ein Mitarbeiter mit den Gesinnungen hat ja ganz andere Einflüsse als ein Neonazi, der von einer Demonstration oder auf einer Julfeier.
Also Sie meinen sozusagen eher die Seite des Scharniers?
Ja, genau, das Scharnier, das darüber geht, weil das ist ja das Bedrohliche.
Ja.
Die paar Wahnsinnigen auf der Bude würden mich nicht stören.
Ja, es ist tatsächlich, und der Kollege Schasach weist ihm da auch darauf hin, auf diese Verzerrung. Die Zahlen, die wir mal uns sozusagen hochgerechnet haben, belaufen hier, also für dieses Lager, so einen Wert zwischen 4.000 und 5.000, also Tendenz eher abnehmend. Also eigentlich eine relativ kleine Gruppe. Und das ist eben der Punkt, diese kleine Gruppe hat in Relation jetzt zu ihrer Größe überproportional gesellschaftlichen und politischen Einfluss. Ja? Hier vor allen Dingen über die FPÖ, aber nicht nur. Ich habe schon den österreichischen Turnverein genannt, ja, wo in vielen Bundesländern Burschenschaften an den wichtigen Stellen sind und hier Einfluss haben, unmittelbar als die sogenannten Dietwarte, die für die ideologische Schulung zuständig sind. Wie gesagt, der ÖTB ist nicht mehr rechtsextrem. Wir haben ihn in den 90er Jahren noch als rechtsextrem bezeichnet. Er hat es aber, und das muss man auch löblich anerkennen, als Bundesorganisation geschafft, vom rechten Rand wegzukommen. In manchen Ländern mehr, in manchen weniger. Aber ja, die wichtigen Positionen sind nach wie vor von Burschenschaften besetzt. Aber gerade, und das gilt jetzt nicht nur hier, sondern allgemein, ich warne davor, von der Anwesenheit eines Burschenschafters an einem bestimmten Ort automatisch auf rechtsextreme Ideologieverbreitung zu schließen. Ja? Nicht mal alle Mitglieder einer rechtsextremen Burschenschaft sind selbst rechtsextrem. Ja? Man muss sie kritisieren, weil sie den Rechtsextremen die Mauer machen, ganz klar. Aber sie sind selbst nicht unbedingt rechtsextrem. Insofern muss man immer schauen, wenn zum Beispiel Leute von der Uni zu mir kommen und sagen, hey, der Professor, der ist doch bei einer Burschenschaft, mach mal was gegen den. Sage ich, ja, bringt's mir irgendein Zitat, bringt's mir Äußerung von ihm, irgendeine Betätigung, ja, dass man kritisieren kann. Aber allein die Mitgliedschaft ist mir persönlich zu wenig. Also da gehört schon dazu, mal in der Aula Artikel geschrieben zu haben, das ist eine rechtsextreme Zeitschrift, Zentralorgan der Burschenschaft, der Szene, oder sich irgendwo einschlägig geäußert zu haben. Also wir müssen wirklich, glaube ich, hier dürfen wir nicht alle über einen Kamm scheren und wir müssen gerecht und gerecht bleiben, weil wir, glaube ich, politisch wirkungsvoller sind. Weil wenn wir das nicht tun, ich meine, sie erklären sich sowieso immer zu Opfern. Es ist wurscht, was wir machen. Wir jetzt im Sinn der Linken, der Antifaschistinnen, Liberalen, wie immer man das nennt. Also diese Täter-Opfer-Umkehr ist ja auch gehört zum innersten Kern des Antisemitismus selber. Sie fühlen sich ja dauernd von Juden verfolgt. Insofern ist es durchaus die subjektive Aufrichtigkeit des Paranoikers, die hier spricht, wenn man sozusagen eine Demonstration mit der Reichskristallnacht vergleicht, was aber den Skandal nicht verkleinern soll, nicht entschuldigen soll. Also wir sollten genau hinschauen und wenn wir dann genau hinschauen, sehen wir natürlich, wie gesagt, vor allen Dingen über die FPÖ vermittelt, aber auch über Turnverein, über andere Organisationen im Vorfeld sozusagen des Deutschnationalismus, die selbst nicht rechtsextrem sein müssen, sehen wir hier einen Einfluss, einen gesellschaftlichen Einfluss, der, und das ist eben das Undemokratische, in keiner Relation steht zur Stärke und zur Größe der Gruppe. Ja. Aber ich würde meinen, dass die gute Nachricht, dass hier ein Problembewusstsein ja, langsam Platz greift, also die Arbeit seit 1994, wo wir eben begonnen haben, die Burschenschaften in die Kritik zu nehmen, zeigt tatsächlich Früchte. Also ein Beispiel, Universität Wien, eine Burschenschaft Olympia, braucht nicht einmal Fragen beim Rektor, ob sie sozusagen akademische Räumlichkeiten kriegen. Ich hoffe, ich bin noch richtig informiert, dass das immer noch so ist. Ja? Also auch beim Rektorat, die Universitätsverwaltung, bis in die 70er Jahren war ja Universität und Burschenschaft und Milieu eng verflochten. Ja? Wie überhaupt die Universität der Hort der nationalsozialistischen Kontinuität bekanntlich war nach 1945, erst ab Mitte der 90er Jahre gelang es, diese Verflechtung ein bisschen, oder nicht nur ein bisschen, nachhaltig aufzubrechen. Also so kritikwürdig ihr überdurchschnittlicher Einfluss ist, aber so wichtig ist es auch, dass wir sehen, dass auf manchen Ebenen, und da ist gerade die Universität wichtig, aber hier auch nicht überall, in Leoben schaut es zum Beispiel schon wieder ganz anders aus, wie an der Universität Wien, aber es ist ein Faktum, und ich weiß nicht, wie euch das geht, aber mich als Wiener, als Zugreisten Wiener gefreut es, wenn kein Rektor einer Wiener Universität am BKR-Ball geht, weil das auch, wenn er vielleicht wollte, aber es ist politisch nicht vertretbar. Ja, sie müssen irgendwen aus Leoben oder weiß ich woher einfliegen, sozusagen diesen Schmuck sich auch anheften zu können. Das heißt, da ist schon einiges in Bewegung, ich weiß aber nur zu gut und auch diese Anti-Burschenschaft der Arbeit und sozusagen auch die gesellschaftliche Nachfrage danach, das sind so in Wellen. In dem Moment, wo das Interesse, der politische Druck nachlässt, werden die natürlich wieder Oberhand gewinnen und wieder vorrücken. Also das ist ein permanenter politischer Kampf und bitte nur politischer Kampf, der immer weiter zu führen ist.
Ich würde gerne wissen, und zwar, wie lässt sich der Österreich-Patriotismus mit Deutschnationalismus vereinbaren?
Das würde ich auch gerne wissen. Okay. Ja. Sieh mal, die Anspielung auf die soziale, nationalsoziale Heimatpartei. Ja. Die FPÖ, das ist die Partei mit den meisten rot-weiß-roten Fahnen, vielleicht auch deswegen. Ja, um sozusagen den Deutschnationalismus. Ja, das ist tatsächlich Populismus. Ja. Es gibt zwar, wenn du mit Burschenschaftern sprichst, und auch in ihren Selbstdarstellungen, die man halt wirklich sehr kritisch lesen muss, steht immer auch das Bekenntnis zur Österreichischen Republik. Ja, und sie weisen darauf hin, wie gern sie beim Heer dienen. Ja, no, na, aber nicht, weil es österreichisch ist, sondern weil es Militär ist. Ja. Und sozusagen ihr Bekenntnis zur Republik, zum österreichischen Staat. Aber das kann man nur richtig bewerten, wenn man sozusagen ihren Diskurs kennt und wenn man weiß, dass, wenn es ein Bekenntnis gibt zum Staat und ein Bekenntnis zum Volk, ja, dass das Bekenntnis zum Volk übergeordnet ist. Ja. Also wir sprechen hier vom Primat des Volkes und des Völkischen. Diese Frage, warum das möglich ist, die müsste man eher der österreichischen Gesellschaft stellen, vor allen Dingen den Medien. Ja? Warum geht das der FPÖ durch? Ja? Das ist du, das nachvollziehbar. Ich habe es vorher erwähnt. Ich meine, stellt sich Martin Graf am Viktor-Adler-Markt, ja, und lasst ihn von der deutschen Nation schwärmen. Ja? Das ist klar, sie müssen die Österreich-Fahnen schwenken. Ganz klar, das wissen sie auch, als Populisten, wenn man so will. Ja? Aber dass es aufgeht, ist, glaube ich, nicht ihr Verdienst, sondern sozusagen die Schwäche der politischen Kultur und der Medienlandschaft, wie überhaupt europaweit. Ich mache also vergleichbare Arbeiten, also vergleichende. Ein ganz eindeutiger Zusammenhang besteht zwischen der Normalität und der Stärke des Rechtsextremismus und der medialen sozusagen Landschaft und Kultur. Ja, und da schaut es in Österreich, Stichwort Kronenzeitungsmonopol, ja, düster aus.
Ja, was mich interessieren würde, Sie haben das ja schon kurz angesprochen mit dem Thema Leoben und so weiter, dass es dort viel mehr Burschenschaftler gibt anscheinend als an anderen Universitäten. Gibt es jetzt spezielle Studienrichtungen, wo es mehr Burschenschaftler gibt? Auch Schulen sozusagen? Weil das wäre, finde ich, interessant. Wie ist ein Einstiegsszenario und gibt es ein Ausstiegsszenario? Ja, also das finde ich, wäre auch so im pädagogischen Kontext sehr interessant, nicht? Und gibt es an Universitäten vermehrt Professoren, von denen man weiß und so weiter? Das würde ich interessant finden. Danke.
Beim Ausstiegsszenario, und das gilt halt bei allen sozusagen pathologischen Gruppen, je länger man drin ist, desto schwieriger wird der Ausstieg. Nicht, weil man so bestraft wird oder verfolgt wird, sondern weil es psychisch schwer ist. Ja? Weil man wirklich auch in Abhängigkeit zur Gruppe gerät, beziehungsweise dann das soziale Umfeld ist ja auch nachvollziehbar, wegfällt, falls dieser Austritt oder dann verbunden ist, eben auch mit einer Eheabschneidung oder so. Der Eintritt erfolgt in der Regel, also wird organisiert über die Familie. Ja? Bitte mich jetzt nicht genau an den Zahlen festzumachen, ich spreche jetzt nur von den akademischen. An den Mittelschulen sieht es ein bisschen anders aus, aber an den akademischen würde ich sagen, dass 80% die Söhne von Korporierten sind. Ja? Also ganz allgemein jetzt gesprochen, also hier würde ich sagen 80 hier, würde ich sagen, ja, ein bisschen weniger. Also die keilen schon wirklich noch auch auf der Straße. Die können auch viel mehr versprechen. Ja. Die katholischen Verbindungen, man, die Anzahl ist schon viel größer, 30.000. Also da gibt es wirklich was zum Verteilen heute, mehr noch wie hier. Aber unter Schwarz-Blau haben ja Stichwort Seibersdorf und andere staatsnahe Betriebe, hat ja dieses Milieu stark aufgeholt. Man hat bis in die 90er Jahren noch auf der Straße, also vor der Universität, gekeilt, unter anderem mit billigen Studentenzimmern, ja, die auf, also diese Buden, die Häuser, die in der Regel den Burschenschaften gehören, seit den 50er Jahren, in der Regel beheimaten so kleinere Studentenheime, die sie als Argument benutzen, als Köder, aber es beißt kaum wer an. Also wie gesagt, in der Regel kommst du aus so einem einschlägigen Elternhaus, bist eben familiär vorbelastet. In der Mittelschule schaut es anders aus. Da kann es wirklich so sein, dass halt in der Klasse sozusagen der Charismatischste oder wie immer man den nennt, der vielleicht ein bisschen mehr Geld hat, der irgendwas hat, der halt sozusagen die anderen reinzieht. Ja, quasi über diese Freundschaftsebene. Auf der Mittelschulebene ist auch die Ideologisierung nicht so eine harte und so eine frühe, ganz klar auch altersgemäß. Die arbeiten zum Teil auch niederschwellig, also da geht es um Gemeinsamkeit, Sport, natürlich auch dann schon Alkoholmissbrauch, das steht von Anfang an im Vordergrund. Aber die Politisierung kommt dann sukzessive, aber auch auf einem sehr niedrigen Level. Also da ist es möglich, und der Bürgermeister Häupl hat ja das auch vorgezeigt, mit 16, 17, spätestens 18 auch wieder rauszugehen. Ja. Beziehungsweise dann den eigentlich vorgezeichneten Weg, nämlich von einer Mittelschulverbindung zu einer akademischen, diesen Weg nicht zu gehen. Ja. Von den Schultypen sind es weniger die AHS als die PHS und vor allen Dingen die HTL. Also die höheren technischen Lernstätten, die sowieso schon einen Männerüberhang haben, die sowieso natürlich auch was das den Grad der politischen Bildung betrifft und so weiter, wo eher anderer Menschentypus, sagen wir so, wie auf den AHS, zumindest noch mehr den Humboldtschen Idealen verpflichteten AHS, herangezogen. Dort haben wir starke also Szene, egal ob das jetzt Pinkerfeld ist oder Ferlach in Kärnten, das ist eine große Waffenschule zum Beispiel, wo es eine ganz starke Burschenschaft gibt, dass die Waffen machen, lernen ja offenbar da sehr oder wenig überraschend Affinität zeigen. Also es sind vor allen Dingen die HTLs, rund um die sich penale Burschenschaften etablieren, aber nicht nur. Es gibt dann auch so richtige Fachburschenschaften, die wirklich, wo eine Burschenschaft einer Schule oder auch einer Fachhochschule oder Universität zugeordnet sind. Und das ist der letzte Teil der Frage. Die typischen Studienrichtungen, es dünnt sich natürlich zunehmend aus. Ja? Aber ich würde nach wie vor sagen, und das, die Ergebnisse des Ringfreiheitlicher Studenten bestätigen das auch, das ist die Veterinärmedizin und Medizin, ein bisschen weniger, und Juridikum. Ja, das sind so die klassischen Burschenschaftsstudien. Gar nicht geht natürlich Theologie, ist klar. Nicht sehr gern gesehen, aber es gibt schon ein paar als Politik, Wissenschaft und die so als links verschrieenen Fächer wie Zeitgeschichte und so. Aber auch hier schon langsam gerade die Identitären versuchen ja so ein gegen 68. Und wenn sie was von 68 gelernt haben, dann ist es nicht nur, dass man sich vom Nationalsozialismus distanzieren muss, so wie sich die 68er vom Staatssozialismus distanziert haben, um erfolgreich zu sein. Sie haben auch gelernt, dass dieser Gang durch die Institutionen, der Marsch durch die Institutionen erfolgversprechend ist und dass man sozusagen die Linken oder die politischen Gegner auf ihrem Terrain schlagen muss. Das heißt, man muss ihre Diskurse kennen und dementsprechend auch sozusagen an der Universität. Also insofern dünnt sich das ein bisschen aus, aber im Großen und Ganzen würde ich nach wie vor sagen, dass es Medizin, also Vetmed, Normalmedizin und Juridikum nach wie vor ist. Aber auch auf der BOKU, wobei das gerade in den letzten 10, 20 Jahren eher, aber BOKU war historisch sozusagen stark kooperiert, dominierte Universität. Und dann natürlich städteweise gibt es Unterschiede. Linz, wenig überraschend, weil die Universität sehr jung ist, ja, kaum Burschenschaften, also meines Wissens ein Chor und eine akademische Burschenschaft, jetzt nicht Penale. Salzburg ähnlich, da ist zwar die Universität älter, aber sie war bekanntlich theologisch, ja, oder kirchliche Universität, und da waren Burschenschaften verboten, weil es die Mensur nach Kirchenrecht sozusagen nicht zulässig ist. Während Graz, Innsbruck und Wien und natürlich Leoben als die Hochburg, die gelten so als die klassischen Burschenschaftsstädte.
Das heißt auch die Montanen ohnehin?
Ja. Also, ich meine, ich habe jetzt keine Zahlen, aber was man immer hört, so an der Montanuni, also wenn du nicht katholisch oder deutschnational kooperiert bist, also als Typ, also da soll nicht mehr viel Platz sein. Aber wie gesagt, vielleicht hat sich das auch in den letzten Jahren geändert.
Bei mir daheim, also in meiner Heimatstadt, gibt es die Gamundia, das ist so viel ich weiß ein Mittelkartellverband, und aber auch die Arminia, also in Gmunden, nicht Linz.
Arminia klingt deutschnational.
Ja, und die zelebrieren ja Kneipen, Burschenkonvent, Fuchskonvent. Und ich würde gern wissen, ob sie das, also inwiefern sie der Mittelkartellverband da von Burschenschaften unterscheidet oder ob es da ähnliche Feste gibt.
Ja. Na, bis in die Formulierung rein ist die Ähnlichkeit. Also die Feste, Kneipe, Konvent, Command und so. Also ein bisschen, weil sie haben ja einen gemeinsamen Ursprung auch in gewisser Weise, wobei die Katholischen die späteren waren. Ja? Wie gesagt, die ersten waren die Chors, dann kommen die anderen deutschnationalen und dann kommen die Katholischen relativ spät. Und sie haben es gar nicht so leicht gehabt, wirklich hier sich durchzusetzen. Die Burschenschaften wollten mit allen Mitteln verhindern, dass katholische Verbindungen aufkommen und auch das Recht, Waffe zu tragen haben. Um das ist gegangen. Ja? Also es gibt eine historische Feindschaft, aber es gibt natürlich gerade auf so einer formalen Ebene, aufgrund der sozusagen gemeinsamen Herkunft, wenn man so will, viel Gemeinsamkeiten. Und darum werden sie immer verwechselt. Aber ja, und ich weiß ja nicht, ob jetzt, ich könnte jetzt nicht sagen, dass bei den einen mehr oder weniger gesoffen wird. Ich denke mal, das ist so weitgehend gleich. Aber ich hoffe mal, wie gesagt, ich habe mir fällt unmittelbar, ich war jetzt schon lange nicht mehr bei solchen Ereignissen, vor allen Dingen geht es nicht mehr jetzt, weil ich doch zu bekannt bin, auch mein Gesicht. Aber früher habe ich schon mal gemerkt, ich meine, zu katholischen Verbindungen kann ich nach wie vor und so, wenn ich eingeladen bin oder. Aber. Also ich hoffe mal, dass auch von der Stimmung, auch im alkoholisierten Zustand, dass man dann den Unterschied merkt in der Art, ja, welche Lieder gesungen werden, welche Witze gemacht werden und so. Aber sozusagen, wie man dorthin kommt, sozusagen in den Zustand, ist durchaus ähnlich. Ja. Und, aber es gibt eben, wie gesagt, diese große Differenz neben der ideologischen und der Religion, dass sie nicht fechten. Ja. Eben, die ist deutschnational. Aber zum Beispiel in Gmunden, ja. Genau, aber als Mittelschulverbindung kämpfen sie halt nur am Oberkörper, das heißt, die haben noch keinen Schmiss. Und, aber zum Beispiel eben in Gmunden ist da was bekannt jetzt, dass zum Beispiel die MKV-Verbindung mit der Penela, mit dem Penela-Ring, also Arminia, eben. Also auch meines Wissens schaut man da gerade von katholischer Seite und gerade in den letzten Jahren, dass wirklich auch in der Öffentlichkeit, dass die nicht, dass die Grenzen da nicht verschwimmen. Aber tatsächlich von außen ist oft bis zum Verwechseln.
Ich weiß nur, dass einer, der bei der Arminia war, der ist,
ja,
jetzt bei der Olympia ist.
Das passt gut. Also die Olympia ist überhaupt eine ganz schwere Oberösterreicher Verbindung. Also wir haben für Steyr, ja, also ehemalig Eisen, ja, und dann Salzkammergut vor allen Dingen, also Albert Bad Ischl, dann die Arminia. Gößern gibt es auch Verbindungen, wusste ich, ja. Ah, mhm. Also Oberösterreich ist, wie gesagt, auch historisch bekanntlich eine Hochburg. Und ich komme, wie man vielleicht hört, auch aus Oberösterreich. Ich weiß das auch aus eigener Anschauung.
Können Sie vielleicht ein bisschen über die aktuellen Zahlen von den Burschenschaften sprechen? Wie ist der Trend derzeit? Gehen die Zahlen zurück?
Ja.
Sie haben schon davon gesprochen, dass bei die WKR-Besucherzahlen zurückgehen. Ist das genauso bei den Burschenschaften und wie hoch ist quasi die, ja, Gefahr derzeit? Oder,
ja. Na, wie gesagt, die Gefahr ist immer gegeben, dass sie sozusagen die Talsohle durchschreiten, aber ich würde es mal bei den Akademischen aktuell nicht so sehen, so dramatisch. Bei den Mittelschulverbindungen haben wir eher, und das ist, da müssen eher die Alarmglocken läuten, die haben ungebrochen Zulauf, beziehungsweise es gründen sich wirklich, ich würde sagen, im Schnitt pro Jahr mindestens eine neue, wenn wir so die letzten Jahre zurückblicken. Also da gibt es wirklich, da dürfte eine Dynamik drin sein. Bei den Akademischen ist aber das genaue Gegenteil der Fall. Ja? Die haben wirklich Rekrutierungsprobleme, manche sistieren, also werden vertagt, das heißt, sie kriegen keinen aktiven Betrieb zusammen, haben zu wenig Leute, um alle Funktionen zu besetzen, Fechtwart, Kassier und, was da eben braucht, eben die sogenannten Chargen. Das ist insofern interessant, weil offensichtlich der Übergang von den Penalen zu den Akademischen offenbar gerade nicht so funktioniert. Also wie gesagt, der normale Weg ist von der Arminia in Gmunden zur Olympia in Wien. Ja? Aber das ist offensichtlich nicht in 100% der Fälle der Fall, sonst hätten die Akademischen verglichen, und das betrifft jetzt auch nicht alle, aber doch einige, und die Gesamtzahl dadurch auch Rekrutierungsprobleme. Also es da muss sozusagen im Übergang zur Burschenschaft, zur Akademischen, da müsste sich noch einmal, dürfte offenbar zu einer Ausdifferenzierung kommen, oder dass manche eben diesen Schritt oder mehr als früher diesen Schritt nicht gehen. Und das, glaube ich, ist schon Resultat unserer Aufklärungsarbeit. Ja? Dass man mit 14, 15, ja, was ist ja nichts dabei, gehst halt auf die Bude, da gibt es billig oder gratis Bier und der Freund ist auch dort. Und, ja. Aber dann mit 17, 18 doch, auch im Zuge von Aufklärungsarbeit, Politisierung oder was immer, wie gesagt, dann der nächste Schritt nicht mehr gemacht wird. So häufig wie früher, ist meine These. Also anders könnte man diesen Unterschied nicht erklären.
Und wie sieht es in Wien aus? Ist das anders als in den anderen Bundesländern?
Also in Wien weiß ich halt von den Penalen weniger. Ich würde mal sagen, dass in Wien auch die Penalen ziemlich jammern und ächzen. Zumindest was man von außen so vernimmt. Also dass die Penalen so wachsen sind, ist vor allen Dingen in den Bundesländern. Also Oberösterreich, Steiermark, Burgenland, wie gesagt, hat sich erst vor 2 Jahren eine neue gebildet, wo der Nationalratspräsident Norbert Hofer eingesprungen ist, der eigentlich kein Kooperierter ist, aber man kann als nicht Kooperierter in der FPÖ offenbar nicht Nationalratspräsident werden. Also man kann auch später sozusagen einspringen, so heißt das, Mitglied werden, vollwertiges, aber halt nicht aktiv, sondern gleich im Altherrenverband.
Ja, mich würde interessieren, es gab ja jetzt diesen Skandal um Mölzer, der ist ja dann auch zurückgetreten worden und jetzt ist ja Wilinski im Europawahlkampf der FPÖ ein neuer Spitzenkandidat. Soweit ich weiß, bei Mölzer gab es ja eher Verstrickungen Richtung Burschenschaften. Mich würde interessieren, wie das bei Wilinski der Fall ist.
Nicht, ist kein Kooperierter. Als einer der wenigen, wenn man so will, an der Spitze der FPÖ, der nicht kooperiert ist. Mölzer war akademisches Corps Vandalia Graz. Mölzer schreibt von sich wörtlich, in der 4. Generation Waffenstudent. Also sind wir auch, wie Sie denken, also er denkt über Generationen. Dementsprechend auch seine Söhne, Waffenstudenten, eben wörtlich Corps Vandalia, der Wendelin Mölzer, Nationalratsabgeordneter der FPÖ, nach wie vor Chefredakteur der Wochenzeitung zur Zeit. Wilimski, wie gesagt, ist kein Kooperierter. Wie überhaupt Heinz-Christian Strache, also oder das Generalsekretariat, also der sozusagen der innerste Kreis um Strache, also Norbert Hofer nicht mehr, der ist ja jetzt eingesprungen, also ist jetzt auch Kooperierter, bevor er eben Nationalratspräsident geworden ist. Aber ansonsten dieser Kreis, also Kiekel, Weichselbaum, Wilimski und so weiter, also diese unmittelbaren Stracheberater, sind alle nicht kooperiert. Der Ewald Stadler hat einmal gemeint, ich meine, ich zitiere ihn normal nicht zustimmend und jetzt das bitte auch nur als These zu verstehen, dass der Strache, der selbst es nur zum, nur unter Anführungszeichen, zum penalen Burschenschafter gebracht hat, seine Versuche, Geschichte zu studieren, hat er nicht weiter verfolgt. Also er ist an einer Mittelschule sozusagen in die, ich glaube es war die Vandalia, wo er den Farbnamen, ich glaube, Reinhard, der Freund der Johann Gudenus, war der Wotan. Also sie nehmen bei den Penalen so Couleurnamen an. Also das, was die Katholischen auch machen, aber hier auch die Deutschnationalen. Aber sonst, also in die Akademische hat er sozusagen nicht geschafft. Und Stadler meint ihm, dass Strache Minderwertigkeitskomplex hätte als Penaler gegenüber den Akademischen. Und wenn man den Martin Graf über oder mit dem Strache hat reden gesehen, dann hat man tatsächlich das Gefühl gehabt, da könnte was dran sein. Also dass sich Strache sozusagen aus dem Gefühl der Minderwertigkeit und gegen diese Kooperierten sich quasi so einen antikooperierten Beratungsschutzschild hält, ist wie gesagt eine These, kann nicht verifizieren, aber es ist doch interessant, dass gerade eine Burschenschafterpartei, die mehr denn je fest in Händen eben von Burschenschaftern ist, also von 33 Männern sind 15 deutschnational kooperiert, von den 7 Frauen 2, Barbara Rosenkranz und Anneliese Kitzmüller sind eben bei der ETA oder bei der IRUNA oder wie diese Mädel- oder Damenschaften oder Damengilden heißen, also kommen wir insgesamt auf 17 deutsch, national, völkisch kooperierenden ist etwas weniger als die Hälfte. Erfahrungsgemäß in den Zeiten der FPÖ-Wahlsiege, das war auch in den 90er so, geht der Anteil der Kooperierten zurück. Also die FPÖ wächst zu rasch, die Kooperierten kommen da gar nicht mehr nach. Und wenn wir dann noch uns anschauen, auf parlamentarischer Ebene, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, haben wir dort eine ziemliche Anhäufung eben von deutschnational Kooperierten. Und insofern ist es tatsächlich interessant, dass die unmittelbare Umgebung sozusagen von Akademischen zumindest frei ist. Also und wie gesagt, ich habe es ja eingangs angedeutet, ich würde mal von so einem wechselseitigen Abhängigkeitsverhältnis ausgehen. Also die akademischen Burschenschafter brauchen so einen wieder den Strache, weil sie ja auch die FPÖ brauchen. Und die FPÖ braucht sie. Ja, wir sehen das ja auch jetzt im Europawahlkampf, wo ja manche, nicht wenige, angefressen sind, wie das mit Mölzer passiert ist, hier in diesem Milieu, aber aus Parteiräson schweigen bis zur Wahl. Aber was sie nicht so tun, zumindest nicht in dem Ausmaß wie davor. Sie laufen nicht mehr so für die FPÖ wie früher. Ja, die FPÖ war ja die Partei, die gerade, was sozusagen die menschliche Arbeitskraft in den Wahlkämpfen betrifft, hat immer relativ wenig zukaufen hat müssen, ja, weil sie hier sehr aufopferungs- und das sage ich nicht nochmal nur abwertend, sehr opferbereite auch junge Leute hat, die halt ja, Tag und Nacht rennen für die Sache. Ja? Und da merkt man schon dementsprechend, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber meiner Meinung nach ist aus dem EU-Wahlkampf der FPÖ die Luft ziemlich draußen. Ja? Und das hat meiner Meinung nach auch hier den Grund. Ich bin gespannt nach dem Wahlkampf, was passieren wird. Ja? Wie überhaupt, aber es ist ja wieder keine Strache-Wahl. Strache hat ja schon gezeigt, nach den letzten Niederlagen, Niederösterreich, Tirol und vor allen Dingen Kärnten, wo er nirgends dabei war, nichts mit ihm zu tun gehabt, also es sind nicht seine Niederlagen. Aber ich würde behaupten, sobald Strache persönlich einmal eine Wahl verliert, und darum wird Wien so wichtig, ja, wo er ja schon, glaube ich, das zweite oder das dritte Mal Bürgermeister werden will, und die FPÖ hat in Wien zuletzt verloren in absoluten Zahlen, ja, sowohl Nationalratswahl als auch AK-Wahl, als auch, kleiner Nebenfront, die Abstimmung zum Rüferstoßen, also in Wien gelingt ihnen momentan relativ wenig eigentlich, was meine Hoffnung vergrößert, dass sozusagen der Plafond erreicht ist. Und dem Moment, wo der Plafond erreicht ist, und das zeigt die Geschichte der FPÖ, das war bei Haider auch so, beginnen sie schon wieder an dem Sessel zu sägen, brechen diese weniger ideologischen Kämpfe, das sind vor allen Dingen personelle Kämpfe. Und dass hinter Mölzer-Abgang keine ideologische Umorientierung oder kein Bruch steht, ist, brauchen wir uns, glaube ich, wenn wir uns den Verlauf dieses Skandals vor Augen führen, brauchen wir nicht diskutieren. Ja. Es hat nicht gereicht, dass er vom engen Konglomerat spricht, es hat nicht gereicht, dass er nämlich 2009 schon das erste Mal die EU mit dem Nationalsozialismus nicht nur gleichsetzt, sondern sogar sagt, der Nationalsozialismus war liberaler, was jetzt die Regulierung betrifft, der Wirtschaft und des Sozialen, als das Dritte Reich. Also das hat nicht gereicht, erst als diese Alaba-Geschichte sozusagen aufgewärmt wird, und es war ja tatsächlich schon fast ja, gut 2 Jahre alt, plötzlich kommt Bewegung rein. Warum? Ja, weil der Boulevard aufgeschreckt war. Also das ist sozusagen, und das hat auch der Rosenkranz-Wahlkampf gezeigt, den Boulevard macht man sich nicht als Feind, als Freiheitlicher, der Wahlen gewinnen will. Ja, was im Standard steht, im Profil, in der Presse, ist völlig egal. Also es geht um was in der Kronenzeitung steht. Ja, und gerade auch die fußballpatriotischen Milieus sind natürlich Rekrutierungsfeld für die FPÖ. Und dort wird der Alaba auch gemocht, bei allem Rassismus. Aber was es gibt ja immer Ausnahmen.
Ich hätte noch kurz eine Frage zu den Identitären eben, weil man da werden Sie wahrscheinlich noch nicht so viel wissen, wie das in Österreich gerade so abgeht. Prinzipiell ist ja, soviel ich weiß, das Ganze irgendwie auch ein bisschen so aus Griechenland, Deutschland, Frankreich.
Frankreich vor allen Dingen, ja.
Rüber gedriftet ein bisschen nach Österreich jetzt. Meine Frage, dieser Widerspruch an sich eigentlich, dass man sich sozusagen im Gegnertum, Gegnerinnentum gegenüber der EU vereint,
ja.
Was Sie von dem halten und wie das zusammenpasst auch mit den Burschenschaften und den Kooperierten.
Da gibt es eh Spannungen. Die alten Herren sehen das überhaupt nicht gern, vor allen Dingen, wie sie die Identitären an Casa Bound orientieren. Ja, also an italienischen Neofaschisten und Neofaschistinnen, da gibt es Spannungen, aber dieser Europanationalismus ist eigentlich alt, den kennen wir auch aus dem Nationalsozialismus ab Stalingrad 1943, sozusagen wird auch die Waffen-SS geöffnet für nicht-arische, also Angehörige nicht-arischer Völker, also in diesen Phasen der Schwäche, militärisch-politisch, ist das Ariatum eh aufgeweicht worden. Und auch heute ist es so, und da ist natürlich das Feindbild Islam ganz wichtig, die Islamisierung, oder wie Heinz-Christian Strache sagt, wir sind europäische Brüder, weil wir nicht islamisiert werden wollen. Ja, sozusagen diese phobische Angst vor dem Islam quasi, also diese Warnung vor der Islamisierung stiftet Gemeinschaft und schafft, dass der alte Nationalismus, der die Rechten ja immer sozusagen auseinanderdividiert hat, dass der jetzt überwunden wird. Aber ich halte die Identitären bei allen Innovativen, gerade im Auftreten, also da sind sie ja bekanntlich nicht ungeschickt, aber trotzdem halte ich sie eher, also außer in Frankreich und in Italien, wo sie erfolgreich waren, aber ich glaube in Österreich werden sie auf Dauer nicht erfolgreich sein, weil die FPÖ sozusagen hier alles abdeckt. Es gibt natürlich eine Arbeitsteilung hier, die FPÖ bzw. der Ring Freiheitlicher Jugend, die können natürlich keine Demonstrationen machen oder nur sehr schwer, weil das mit dem Bild eines Freiheitlichen nicht vereinbar ist. Ja, du kannst ja als FPÖ dauernd gegen die linke Demo-Industrie Aussendungen machen und verlangen, dass die irgendwo im Messegelände so ein Platz eingerichtet werden, wo die Linken demonstrieren können, damit sie nicht immer über die Straße in Wien und gleichzeitig selbst demonstrieren. Das geht nicht. Das heißt, da wirst du sogar in Österreich unglaubwürdig, sogar als FPÖ. Also musst du sozusagen arbeitsteilig vorgehen. Da gibt es die Bumsti-Jugend, wie sie abfällig genannt wird, weil das war Straches Name in seiner Paintball-bewegten Jugend, Bumsti. Das ist der RFJ und dann, also die sind sozusagen ja, eher die Parteijugend, brav, spießig, nicht spontanistisch, nicht aktionistisch. Und dann gibt es für die Erlebnisorientierten, und das ist zum Teil, sind das schon personelle Union, also Identitäten, gibt es dann die Identitären, die halt ja, begonnen haben, mit diesen Masken rumzutanzen, also immer so an der Grenze eben der Strafbarkeit. Es sind nur leichte Sachbeschädigungen, es ist nur sozusagen eine niederschwellige Störung einer Veranstaltung und aber schauen wir mal, ob das wirklich so bleibt. Ja, unter die Parolen malen sie mit Kreide, zum Beispiel an den Boden, damit sie hier eben keine Sachbeschädigung begehen. Also es kann natürlich sein, dass sich diese Arbeitsteilung gut einspielt und dass sie von daher notwendig sind und bleiben und weiter existieren. Ich glaube es aber nicht. So wie in Deutschland würde ich mal sagen, dass sie ja nicht lange existieren in Österreich. Aber anders sieht es in Frankreich aus. Es gibt ein Buch, wer das, weil wir können jetzt ja nicht zu lange noch tun, auch zu den Identitären, Natascha Strobel und andere haben, ich habe es jetzt, glaube ich, nicht mit, ein Buch bei Unrast rausgegeben, erst, nein, ist nicht da. Das heißt, wenn Sie Natascha Strobel und Identitäre eingeben, werden Sie darauf stoßen und da ist recht relativ aktuell ein guter Überblick auch über die Ideologie und über die neuen Praxisformen der Identitären. So,
eine Frage noch? Ich hätte noch zwei Fragen.
Ah, schauen wir.
Ja, die passen aber eh ganz gut zusammen. Geht jeweils um die Vernetzung. Einerseits, wie funktioniert die Vernetzung zwischen Burschenschaften und Neonazis abseits der akademischen Kreise? Und andererseits...
Gibt es keine.
Außer vielleicht am Fußballplatz. Auch nicht als Handlanger quasi. Sich die Burschenschaften schon selber die Finger schmutzig?
Nein. Kaum. Nein. Also es gibt, das gibt schon. Ah gut, nein, ich sag dann gleich was, ja, Entschuldigung.
Also das gibt schon, dass die klassischen Skinheads halt verwendet werden und vorgeschickt werden einmal. Oder sind das doch wieder rivalisierende
letztendlich? Na, rivalisieren würde ich nicht sagen, aber getrennte Milieus, vor allen Dingen getrennte soziale Milieus. Die horchen andere Musik, die haben nehmen andere Drogen, die also da gibt es einfach zu viele Unterschiede, haben andere soziale Herkunft. Habitus-Unterschiede, also, aber vielleicht ein Bild aus dem Jahr 2002, die auch diese Trennung und Teilung gut zeigt, da war eine Neonazi-Demo gegen die Wehrmachtsausstellung und die ist geplant und durchgeführt worden von wirklich ziemlich marodierenden Skinheads. Ich war da am Heldenplatz dabei, waren so 140 Skinheads und rundherum sind die Burschenschaften gestanden mit Ordnerschleifen. Also die sich sozusagen quasi ein bisschen ein Auge drauf geworfen haben. Aber nicht erkenntlich als Burschenschaft, aber ich kenne ja halt auch sozusagen die Gesichter bzw. an den Schmissen erkenntlich. Also das zeigt durchaus ja, so eine Arbeitsteilung oder dass die Burschenschaften halt schauen, dass die nichts anstellen oder sozusagen der Sache schaden durch zu viel fünf Bier bestöhnen in der Öffentlichkeit. Aber sonst würde ich sagen, außerhalb vielleicht nur kleine, aber das betrifft jetzt nicht die Burschenschaften als Ganzes, sondern einzelne. Da gibt es vielleicht nur einen Fußballplatz. Gerade in Wien gibt es Überschneidungen. Ja. Also gerade so im rechtsextremen Hooligantum, gerade bei der Wiener Austria, wo wir auf der einen Seite also junge Aktive der Burschenschaften haben und auf der anderen Seite sozusagen klassische Stiefeln-Nazis.
Okay, und die zweite Frage ist eh recht kurz. Welche Organisationen, Betriebe, Firmen, Polizei, Gerichte oder so, gibt es, wo man weiß, dass man dort in erster Linie aus einer Burschenschaft hinkommt? Also ich weiß, in Wiener Neustadt, das Gericht dürfte ziemlich versifft sein.
Ja, da ist ein gewisser, ich weiß nicht, ob er noch dort ist, Eisenmenger, Oberstaatsanwalt zumindest gewesen oder unter Blau-Schwarz geworden, was eben die ganze Häufung einschlägiger Prozesse gegen sogenannte Schlepper oder Tierschützer, Tierschützerinnen und so weiter mit erklären hilft. Also da gibt es offensichtlich eine ausgeprägte Sehschärfe gegen links. Aber sonst könnte ich das momentan wirklich nicht sagen. Also das müsste man sich, zumindest in Wien würde man so etwas nicht einführen. Natürlich Seibersdorf, aber das ist auch schon wieder vorbei. Das war nur unter der FPÖ-Regierungsbeteiligung so ausgeprägt, dass sie wirklich hier viele untergekommen sind. Aber ich wüsste sonst momentan jetzt von jetzt wirklich größeren Institutionen oder Betrieben, hätte jetzt eigentlich keinen Ort parat auf die Schnelle, wo man das wirklich sagen kann. Also es verteilt sich schon und es sind dann auch sozusagen kleinere Seilschaften, zwei, drei da und so. Aber so richtig eine Häufung. Es wird sich aber, wenn die FPÖ wieder in der Regierung ist, dann auch wieder rasch ändern.
Vom Küssel jetzt beim Küssel-Prozess, also da denke ich mal, da bestehen sehr wohl in gewisser Weise Verbindungen, auch wenn man die Elite braucht ihre Schläger und das ist auch
nun mal so immer gewesen. Danke also für die Ergänzung, das mit den Rechtsanwälten ist natürlich ein wichtiger Faktor, gerade in Wiederbetätigungsprozessen, zum Beispiel der Nachfolger von dem berühmten Herbert Schaller, der von Gerd Honzig, der deutschnational kooperierter ist oder war, wie jeder Neonazi-Führer, das muss man dazu sagen, von Küssel, Honzig abwärts, nennt man irgendeinen Neonazi und ich nenne euch die Verbindung dazu, wo er zumindest dabei war, das heißt nicht, dass er heute noch, aber zumindest dabei war und dort auch politisiert wurde. Freilich haben sich manche radikalisiert und dann wieder entfernt, aber sozusagen die Burschenschaft war hier der Durchlauferhitzer und eben der Nachfolger vom Herbert Schaller, der hat die ganzen eben Nazi, also auch, glaube ich, am Küssel-Prozess beteiligt. Bei Objekt 21 bin ich mir jetzt nicht sicher, aber nein, da war nicht dabei, aber auch in Oberösterreich gibt es einen ähnlichen Anwalt, der gern Neonazi verteidigt, der auch bei einer Burschenschaft oder beim Chor ist, aber im Fall von, jetzt in Wien, der gewisse Hubert Ohrlich, Burschenschaft Teutonia. Ja.
Ich wollte Sie fragen, nämlich, ich meine, ob ich als Privatperson eben jetzt wegen dem Herrn Ohrlich zum Beispiel, ich meine, Sie haben es jetzt eh gesagt, bei welcher Burschenschaft er ist, ja. Ich kann aber sowas privat, ich meine, ich will ja niemanden denunzieren oder so, oder ich habe jetzt auch überhaupt keine Lust, jetzt, ich möchte eh nichts machen, aber mich interessiert das halt dann schon, auch mit wem ich im Haus wohne oder mit wem halt grundsätzlich da. Ja, natürlich. Mhm. Aber die halten das ja schon, wenn ich ihn jetzt google, den Herrn Ohrlich, dann finde ich das nicht raus, dass der bei der Burschenschaft Teutonia ist.
Also genau, ist aber wenn Sie mir eine Mail schreiben, und dann, dann wir haben Sie auch nicht, wir haben Sie auch nicht vollständig. Und das ist ja wichtig, das ist ja, ich werfe Ihnen ja damit keine Straftat vor. Das ist ja nichts, Mitgliedschaft in einer Burschenschaft. Bei den, wir sind, und in Österreich ist ja eh diese Kultur der Transparenz eh so unterentwickelt. Es war ja so eine Innovation, dass diese Initiative meine Abgeordnete, weil jetzt sind sie sozusagen mehr oder weniger verpflichtet, es schaut blöd aus, wenn einer die Burschenschaft, Mitgliedschaft nicht angibt und wir sie ihm dann nachweisen, ja, dann stehen die blöd da. Also da kann man eh auf der Homepage von meinen Abgeordneten die Mitgliedschaften ja sehen. Ja. Das finde ich gut, man sollte mal bei den Abgeordneten anfangen, aber immer mehr auch in ihrem eigenen Interesse. Ja. Sie werden ja nicht umsonst immer als Geheimbund und als irgendwas, irgendwas muss ja, wenn es so ein Geheimnis ist, so quasi was sich da, was da gemacht wird und rundherum und um die Mitgliedschaften. Sie könnten ja durchaus auch im eigenen Interesse offensiver damit umgehen. Manche tun das eh, aber ja, wie gesagt, aber da könnte man dann auch über konkrete Fälle gern per Mail oder uns was ausmachen oder so, wie gesagt, auf das Eingangsangebot zurückkommen.
Danke.
Jo.
Ja, danke schön.
Ich danke.
Ja, super, cooler Vortrag, danke für die vielen Fragen, cool, dass ihr alle da wart. Ich möchte am Schluss auch nochmal sagen, freut mich, dass das gut ankommt und wir können auch gerne wieder mal so eine Diskussion oder einen Vortrag organisieren von der EHA aus. Die Website von der EHA habt ihr alle, wir haben jetzt auch eine neue, also wir haben jetzt eine neue Website, das ist, jetzt fällt es mir natürlich nicht ein, oeh.phwien.at. Und da können Sie auch die Diskussion von heute nochmal nachhören. Wir haben das als Podcast mitgeschnitten und man kann sich das da anhören. Und falls, also auch für mich sind urviele Namen gefallen, man merkt sich das nicht alles. Und ja, und wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wir leiten die auch gerne als ÖH an den Herrn Behem weiter. Und ja, also für zukünftige Pädagoginnen und Pädagogen ist es ganz wichtig, ein klares Zeichen in der politischen Bildung zu setzen. Und deswegen freue ich mich, dass das so gut angekommen ist und danke schön, dass ihr da wart.